Vorrecht, dass wir diese Konferenz durchführen dürfen. Ich habe das schon mal gesagt. Ich war vor dieser Konferenz wesentlich nervöser als vor der Holy Fire Konferenz, weil das ist so eine der Dinge, wo du nichts im Griff hast, sondern wo du einfach nur auf das wartest, was der Herr tut. Das ist ein sehr, sehr schöner Zustand. Dann kann der Herr wirklich alles machen. Und das ist sehr, sehr schön. So, ich möchte mal fragen, noch anknüpfend an heute Morgen, wer hat denn schon mal gefastet in seinem Dienst? Wer hat schon mal gefastet? Ah. Oder andersrum, wer hat noch nie gefastet? Ach komm, trau dich mal. Ja, super, du bist ehrlich. Ja, so, und ich weiß nicht, wie es bei dir geht, aber bei mir, wenn ich über Fasten irgendwas höre, dann habe ich gar keine so große Lust zuzuhören. Das ist so ein unangenehmes Thema. Fasten, ich mag lieber über Salbung was hören. Ich mag wesentlich lieber was hören über Heilung oder Befreiung. Aber Fasten, das ist so unangenehm, wenn man Hunger hat. Geht's euch auch so? Ja? Und nein? Oh, da musst du anderen die Hände auflegen und mir. Aber mir geht das so. Also Fasten, das ist so, das schreit alles in einem Nein. Das möchte man überhaupt nicht so gerne. Und dann fastet man natürlich auch. Und jeder hat so seine Fastenerfahrung. Und meine erste Fastenerfahrung war die, und ich habe die eigentlich immer wieder gemacht, immer wenn ich angefangen habe zu fasten, war ich schlecht drauf. War es bei dir auch so? Also ich habe gefastet und dann irgendwie, ich wurde immer unausstehlicher. Meine Frau sagt, was ist mit dir denn los? Und knurrig und also überhaupt kein geistliches irgendwie Höhenflugserlebnis oder so. Dass ich jetzt die Offenbarung bekommen hätte, sondern eigentlich nur, ich faste und ich habe Hunger. Und das war es dann. Ja, ich fand das nicht sehr geistlich. Dann habe ich irgendwann mal auch mal zwischendurch gedacht, naja, also wenn ich besser drauf bin, wenn ich nun esse, dann kann der Herr viel besser zu mir sprechen, warum soll ich fasten? Und natürlich habe ich ab und zu mal gefastet und dann mal wieder sein lassen. Und dann, ich habe schon auch mal längere Fastenzeiten gehabt, mal 21 Tage gefastet, mal 2 Wochen, mal eine Fastenwoche, auch öfters mal Fastentage und so weiter und so weiter. So diese ganzen Fastenerfahrungen, die hatte ich schon hinter mir. Aber dann irgendwann mal, da fing der Herr an zu sprechen und sagte zu mir, ich möchte gerne, dass du 40 Tage fastest. So, das war im letzten Jahr und ich habe auch Freiheit darüber zu sprechen, einfach weil jetzt Mahesh angefangen hat und ich glaube, dass diese Botschaft wirklich wichtig ist. Und ich wusste ganz genau, das war Regen Gottes. Ich wusste ganz genau, jetzt kann ich nicht mehr drumherum. Und hat das genau vorbereitet, diese 40 Tage. Und dieses 40-Tages-Fasten, das war bei mir, weil ich wirklich den Wunsch hatte und ich habe gesagt, Herr, ich möchte mehr von deiner Herrlichkeit sehen. Das ist ganz schön, schon alles, was wir sehen. Das mag ich, das ist gut. Ich sehe Heilung, ich sehe schon Salbung. Das alles ist wunderbar. Aber Herr, ich möchte mehr von deiner Herrlichkeit sehen. Ich möchte mehr von dir sehen, Herr. Und so, dann habe ich dann angefangen zu fasten, habe das dann vorbereitet. Das war Anfang dieses Jahres, im Januar und im Februar. Es war eine gute Zeit und es war auch nicht schwierig, muss ich von vornherein sagen. Aber interessant ist, und darüber möchte ich jetzt ganz kurz etwas sagen und dann werden wir da ins Gebet gehen, war das, was der Herr da eigentlich zu mir gesagt hat. Ich habe das dann so gemacht, ich habe vormittags immer gebetet, nachmittags hatte ich auch die Dinge zu tun, bis zur letzten Woche, 40 Tage sind ja 6 Wochen, also bis zur 6. Fastenwoche, wo ich mich dann ganz zurückgezogen habe, um einfach nur mit dem Herrn allein zu sein. Und der Herr redete immer über eine Sache nur und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Über eine Sache, die mir auch langweilig erschien. Es gibt ja so ein paar Themen, die findet man auch nicht so interessant. Ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht. Ja, bei mir war das so. Und ein Thema, das ich immer stinkelangweilig fand, das ist Glauben. So, ich meine, jeder Mann Gottes hat schon darüber geschrieben. Derek Prinz hat über den Glauben geschrieben. Da ist der ganze Glaubensgesicht, eine Glaubensbewegung entstanden. Kenneth Hagin hat darüber geschrieben. Yungi Cho, Leben in der 4. Dimension, hat über Glauben geschrieben. Immer Glauben, Glauben, Glauben. Und irgendwie, Wolfhard Magis hat ein sehr, sehr schönes und gutes und wichtiges Buch über Glauben geschrieben. Aber ehrlich gesagt, das hat mich eigentlich nie so angetörnt. Ich fand das immer so theoretisch und es hat mich auch nie so bewegt und hat mich auch nie so herausgefordert. Und Glauben, Bei mir war das schon irgendwie, entweder du hast Glauben oder hast keinen Glauben. Und warum ist Glauben wichtig? Wofür ist es wichtig? Und ausgerechnet in dieser Fastenzeit, wo ich etwas von der Herrlichkeit Gottes sehen wollte, ich wollte Engel sehen. Ich habe gesagt, Herr, ich möchte Engel sehen. Ich möchte das alles sehen, was du auf Lager hast. Endlich. Jetzt faste ich 40 Tage lang. Und der Herr fing an, über Glauben zu sprechen. Ich habe gesagt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Dafür faste ich 40 Tage. Und es fing jedes Mal ganz unterschiedlich an. Es fing an, über Glauben zu sprechen. Und dann am letzten Tag habe ich dann gebetet und habe gesagt, Herr, wie ist es denn mit deiner Herrlichkeit? Wie ist es mit deiner Herrlichkeit? Und dann gab er mir das Wort, das war das letzte Wort dann, in meiner 40-tägigen Fastenzeit, ich glaube, Johannes steht es, wenn du glauben würdest, würdest du meine Herrlichkeit sehen. Wenn du glauben würdest, würdest du meine Herrlichkeit sehen. Und ich sagte, oh. Das heißt, ich brauchte gar nicht zu fasten, oder wie war das? Hat der Herr gesagt, nee, so habe ich das nicht gemeint. Aber du musst was verstehen über Glauben. Wenn du glauben würdest, würdest du meine Herrlichkeit sehen. Und ich möchte über einen ganz bestimmten Punkt sprechen heute, der es ausmacht, ob unsere Gebete Erfolg haben und wir etwas sehen oder nicht. Das eine ist Fasten. Und darüber wird Mahesh weitersprechen. Und das, was ich heute Nachmittag sage, ist nicht ergänzend dazu, sondern ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt und wichtiger Faktor. Ich denke, jeder von uns betet. Die meisten fasten irgendwie, irgendwo. Aber Gott will unsere Grenzen erweitern. So, da wo du einen Tag, zwei Tage, drei Tage fasten, will der Herr deine Grenzen erweitern. So wird er dich fragen, ob du eine Woche fastest. Da wo du schon mal zwei Wochen gefastet hast, dann wird er dich heute fragen, wirst du drei Wochen fasten oder vier Wochen. Da wo du mal eine Mahlzeit, zwei Mahlzeiten ausgelassen hast, dann wird der Herr deine Grenzen erweitern und wird dich fragen heute, bist du bereit, da weiterzugehen. So, unsere Gemeinde hier in Tübingen, die ist trainiert. Wir machen einen Jüngerschaftskurs, an dem fast alle teilgenommen haben. Ich denke, so 70%. Und zu diesem Jüngerschaftskurs gehört es zum Abschluss, dass du drei Tage fastest. So, wir trainieren systematisch, unsere Gemeinde zu fasten. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber, dass wir lernen zu beten. Und zwar Gebete, die Erfolg haben. Gebete, die etwas sehen. Gebete, wo wir die Ergebnisse sehen können. Das möchte ich gerne, danach sehne ich mich. Du dich auch? Ja, wir beten ja so viel. Aber Gebete, wo wir wirklich Veränderung sehen, wo wir wissen, das kommt an und das passiert im Namen Jesu. Und darüber möchte ich ein bisschen was sagen. Der Unterschied zwischen Salbung und keine Salbung zu haben, Kraft und keine Kraft zu haben, ist letztendlich der Glaube. Und ich spreche nicht über eine Theorie. Ich spreche nicht jetzt über eine Glaubenslehre, ich spreche jetzt nicht, was man wie machen muss, die 363 Prinzipien des Glaubens, damit du irgendwie sowas, darüber spreche ich jetzt nicht, sondern über eine ganz praktische Sache. So, wir haben viele Männer Gottes beobachten können, Mahesh Shafter, Bobby Connor, Benny Hinn war jetzt gerade da, David Hathaway und wie sie alle heißen. So, wir haben sie sehr beobachten können und was mich eigentlich immer interessierte, war, was ist denn jetzt eigentlich der Punkt, warum Gott sie so wunderbar gebrauchen kann? Und das Erste, was ich feststellte, war, dass es sehr normale Leute sind. Meistens normaler und unreligiöser als die meisten von uns hier. Ja, also sehr normal in dem, was sie tun. So, wie sie essen, wie sie sprechen, wie sie sich geben, was sie machen, was sie tun. So, die laufen nicht rum, holy, holy, mit einem Heiligenschein irgendwie sowas, rühr mich nicht an, sondern sehr, sehr normale Leute, die sehr entspannt sind. Und ich habe mich gefragt, woher kommt das? Und der Punkt ist der Glaube. Der Punkt ist der Glaube. Und was wir verstehen müssen, und da möchte ich zuerst was weg, was vorherschieben, es gibt einen Kampf. Im Neuen Testament, ganz, ganz oft findest du, dass Paulus darüber schreibt, über den Kampf des Glaubens. Ja, so, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe Glauben gehalten. Ja, das ist der gute Kampf des Glaubens. Und dieser Kampf des Glaubens ist zuallererst ein Kampf, dass wir das sehen, was Gott uns verheißen hat. So, Gott hat dir Verheißungen gegeben. Wem hat der Herr Verheißungen gegeben? Kann ich mal sehen? So, und sind das ganz gute Verheißungen, die der Herr gegeben hat? Möchtest du die erlangen? Sag mal, ja, möchtest du? Wirklich, mit deiner ganzen Kraft? Ich auch. Ich möchte die Verheißung, die Gott gegeben hat, die möchte ich sehen. Ja, wir haben einen lebendigen Gott. Gott hat Verheißungen über meinem Leben gegeben, Verheißungen über uns in Tübingen, Verheißungen über Deutschland gegeben. Ich möchte diese Verheißungen sehen. Ich möchte sie sehen. Gott hat Verheißungen gegeben. Und diese Verheißungen, die werden im Alten Testament das Erbe genannt, das der Herr für uns hat. Gott hat ein Erbe für uns. Und der Kampf des Glaubens geht letztendlich nur darum, dass der Teufel darum kämpft, dass du dein Erbe nicht kriegst. Dass der Teufel darum kämpft, er weiß ganz genau die Verheißung, die Gott dir gegeben hat. Und der Teufel kämpft nur um eine Sache, dass du es nicht kriegst. Das ist der Kampf des Glaubens. Ganz schlicht und einfach gesagt. Gott hat dir Verheißung gegeben, über Heilung, über deinen Dienst, über darüber, wie er dich gebrauchen möchte. Und es gibt einen Kampf und der Teufel kämpft mit allen Mitteln, dass du es nicht kriegst. Über deine Gedanken zuallererst, ja, über Entmutigung und alle Drohgebärden und alles, was da ist, deine Wüste, alles, was er kämpft, dass du das Erbe nicht kriegst. So wie beim Volk Israel. Das Volk Israel ist das Erbe, das sollte das Erbe nicht bekommen, das verheißene Land. Und warum? Weil sie in der Wüste waren, sie ständig damit kämpfen mussten, ob sie gehorsam waren oder nicht. So, das ist also der Kampf des Glaubens. Und ich bin davon überzeugt, dass wir hier in Deutschland Erweckung sehen, durch Fasten, durch Gebet, durch all diese Dinge. Aber wenn wir eins verstehen, was es heißt zu glauben. Ich glaube das inzwischen. Ja. Ich merke das, wenn ich in andere Länder komme, nach Argentinien oder Weißrussland oder wohin auch immer. Der Punkt von Heilung, der einen Unterschied macht, ist Glaube. Der Punkt, der Städte öffnet, ist Glaube. Der Unterschied zwischen Vollmacht und keine Vollmacht, Salbung und keine Salbung, ist Glaube. Ich war vor 3 Wochen in Argentinien und hatte die Gelegenheit, in einer Gemeinde von Omar Cabrera zu predigen, eine Gemeinde dort in Nordargentinien in Salta. Und das war in einem Baseballstadion, das war nur oben drüber, war ein Dach, sonst war alles frei. Und die Leute, die dort waren, aus Nordargentinien, viele einfache Leute, viele Leute dort aus den Slumgebieten, woher sie auch immer kamen. Und wir fingen an und wir luden den Heiligen Geist ein. Ich weiß nicht, wie viele da waren, 800 Leute, so ungefähr. Wir haben den Heiligen Geist eingeladen und auf einmal merktest du, wie etwas anfing zu knistern. Und Charlotte und ich, wir sprachen kurz und Charlotte sagte, da ist eine Heilungssalbung da. Und da stand ich da oben auf dieser Plattform. Und ich habe gar nicht groß gebetet, ich habe nur gesagt, es ist Heilungssalbung, Gott ist gerade dabei zu heilen. Und auf einmal strömten die Leute nach vorne. Und das, was wir da an Heilung gesehen haben, das haben wir so noch nie gesehen. Wir haben schon manche Heilung gesehen in Weißrussland, aber das, was da passierte, 100 Leute kamen nach vorne. Und Schwülste, die hinten am Rücken waren und vorne von durch Krebs, war von einem Augenblick zum anderen verschwunden. Eine andere Frau kam nach vorne und sie sagte, ich bin mit dicken Beinen hingekommen und schaut mal, meine Schuhe, die schlockern an meinen Beinen, weil meine Beine sind von einem Augenblick zum anderen dünn geworden und jetzt schlockern meine Schuhe. Andere kam nach vorne und sagte, ich bin mit Schmerzen gekommen und in meiner Brust, weil ich Brustkrebs habe und diese Schmerzen von einem Augenblick zum anderen verschwunden. Beim anderen war, der hat einen Knochenbruch und dieser Knochenbruch war geheilt von einem Augenblick zum anderen. Und so kamen sie, 100 kamen nach vorne, vielleicht waren es auch noch mehr und ich stand nur da vorne und sagte, Halleluja, das ist ja mal ein gutes Gefühl so. Jetzt weiß ich, warum der Benny Hinn sich immer so gut fühlt da bei der Heilung. Ja. Preis den Herrn, was Gott alles macht. Und wir sahen einfach zu, wie die Leute nach vorne kamen und was war? Es war Glaube da. Und Glaube bringt der Herr zusammen. Glaube bringt Gott in Aktion. Und das Ergebnis ist das Ergebnis ist Heilung oder die Zeichen und Wunder Gottes. So, Glaube ist der Punkt, ihr Lieben. Und in uns weigert sich oft was, uns damit auseinanderzusetzen. Aber ich möchte über einen Punkt sprechen. Und zwar über Gebete, die ihre Erhörung finden. Und ich glaube, dass wir heute beten werden. Du sollst heute beten und ich werde dich ins Gebet hineinführen. Und zwar in ein Gebet, von dem du 100% sicher sein kannst, dass Gott es tut. Da möchte ich dich hineinführen. Bist du einverstanden? Gebete, von denen du 100% sicher sein kannst, dass Gott es tut. So, und da möchte ich dich darum bitten, dass du mal einige Bibelstellen aufschlägst. Und zwar fangen wir einfach da an, wo Mahesh aufgehört hat, und Lukas 4. Ich möchte deinen Blick richten auf ein spezielles Wort. In Lukas 4. Das ist die Versuchung Jesu. Und Jesus fastet dort 40 Tage lang und wird vom Teufel versucht. Da haben wir genau die Situation, er wird attackiert vom Teufel. Und Jesus antwortet ihm, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot, und dann weißt du, wie es weitergeht, nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das vom Munde Gottes ausgeht. Dieses Wort merke dir einfach mal. Und dann bitte ich dich, dass du Hebräer 11 aufschlägst. Ein Wort, das uns überall hin gerade begleitet. Hebräer 11, das Kapitel über den Glauben. Und zwar Hebräer 11, Vers 31. Durch den Glauben kam die Hure Rahab nicht mit den Ungehorsamen um, weil sie die Kundschafter freundlich aufgenommen hatte. Und was soll ich noch mehr dazu sagen? Die Zeit würde mir zu kurz, wenn ich erzählen sollte von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David, Samuel und den Propheten. Und jetzt, ihr Lieben, jetzt kommt das Wort, was wir alle gerne tun möchten, wonach wir uns sehnen. Diese haben durch den Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit geübt, Verheißungen erlangt, siehst du es hier? Verheißungen erlangt, Löwen in den Rachen gestopft, des Feuers Kraft ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwerts entronnen, aus der Schwachheit zu Kräften gekommen, sind stark geworden im Kampf und haben fremde Heere in die Flucht geschlagen. Wer möchte das haben? Ja, für wen gilt das? Okay, komm, lass uns das mal zusammen lesen und mal aussprechen.
Durch den Glauben
werde ich
und kann ich.
Auch ihr Lieben, ihr lest ja richtig brav wie in der Schulklasse, ganz leise. Hört mal, das ist eine der herrlichsten Verheißungen, die es im Wort Gottes gibt. So, das können wir ruhig mal richtig laut aussprechen. Ja, also, sprechen wir es nochmal aus.
Durch den Glauben kann ich
Königreiche bezwingen,
Gerechtigkeit üben,
Verheißungen erlangen,
Löwen in den Rachen stopfen,
des Feuers Kraft auslöschen,
der Schärfe des Schwerts entrinnen,
aus Schwachheit zu Kräften kommen,
stark werden im Kampf,
und fremde Heere in die Flucht schlagen.
Das kann ich durch den Glauben.
Und wenn ich es jetzt noch nicht glaube, werde ich später glauben. Okay, also das ist die Verheißung. Und ich möchte deinen Blick richten auf eine Person, und zwar, das ist Rahab, die Hure Rahab. Du kennst sie in Josua 2. Sie wird hier erwähnt, Hebräer 11. Hebräer 11, durch den Glauben kam die Hure Rahab nicht mit den Ungehorsamen. Sie wird in eine Reihe genannt mit den Glaubenshelden des Alten Testaments. Und das ist eine Frau, die uns etwas beibringt, nämlich wie Glaube entsteht und wie Glaube wächst. Was wir verstehen müssen ist, dass sie die schlechtesten Voraussetzungen für den Glauben überhaupt mitbrachte. Um glauben zu können, brauchst du keine Voraussetzungen. Das ist doch sehr entspannend, oder? Ich habe 8 Jahre lang Theologie studiert, ich habe eine Magisterarbeit geschrieben, die so dick ist. Dadurch habe ich nicht angefangen zu glauben. Und auch jemand, der promoviert oder der Doktorarbeiten schreibt oder irgendwie sowas, dadurch fängst du nicht an zu glauben. So, die Hure Rahab, sie hatte die schlechtesten Voraussetzungen. Sie war Prostituierte, wie schon gesagt, sehr wahrscheinlich missbraucht, gedemütigt, isoliert. Sie war keine fromme Frau. Also nicht gerade ideal jetzt, keine idealen Voraussetzungen. Du brauchst keine Voraussetzungen, um zu glauben. Wir denken das oft, dass wir bestimmte Dinge tun müssten, um zu glauben. Wir proklamieren 2 Stunden lang das Wort Gottes und danach habe ich so eine ausgefranste Zunge, dass es mir ganz schlecht ging. Muss erst mal 3 Liter Wasser trinken. Ja. Ich bete 5 Stunden in Sprachen und danach weiß ich überhaupt nicht mehr. Ich bete mehr in Sprachen, als dass ich normal bete. Ich spreche nicht gegen Sprachengebet, aber es braucht keine Voraussetzung. Du liest alle Bücher über Glauben. Yonggi Cho, Du rennst von einer Salbungssession zur anderen Salbungssession und denkst, jetzt muss es doch mal langsam kommen. Und du merkst irgendwie, dein Glaube wächst nicht dadurch. Es gibt keine Voraussetzungen, keine Bedingungen für den Glauben. Aber oft versuchen wir, durch bestimmte Bedingungen, bestimmte Umstände Glauben zu bekommen. Aber es gibt keine Voraussetzungen für den Glauben. Und der Wachstum des Glaubens und der Glaube und Gebet ist nicht abhängig von deinem Hintergrund. Egal woher du kommst. Es ist nicht abhängig. Manchmal wundere ich mich, wen der Herr gebraucht. Und es stimmt doch, meistens gebraucht der Herr die kindlichsten und demütigsten Leute. Ja, das ist also ganz, ganz interessant. Da sind bestimmte Leute, da denke ich, Mensch, also irgendwie, wenn der bei mir in der Seelsorge wäre und meiner Gemeinde, ob der jetzt schon Mitarbeiter, und Gott gebraucht die vollmächtig. Und manchmal denken wir, hey, das ist doch nicht gerecht. Ich bin schon 10 Jahre in der Gemeinde und ich wurschtel herum, ich diene und ich mache und ja. Und ich bin immer noch hier und die Salbung und die Kraft fließt immer noch nicht. Und da kommt irgend so jemand und Gott gebraucht ihn. Der kann machen, was er will. Der fällt sogar in Sünde, tut wieder Buße und Gott gebraucht ihn weiter. Unglaublich. Und manchmal empfinden wir das ungerecht. Warum ist das so? Oder diese Männer und Frauen Gottes, sehr, sehr kindlich tun sie Dinge einfach und Gott bestätigt sie und salbt sie und so weiter. Und wir denken, Herr, was ist eigentlich mit uns los? Aber es braucht keine Voraussetzung, es braucht keinen Hintergrund zum Glauben. Und der Glaube und Gebet ist nicht abhängig davon, dass ich eine blütenweiße Weste habe. Das ist jetzt also eine steile These, gell? Natürlich will der Herr, dass wir in Heiligung leben, und darüber werde ich gleich auch noch ein bisschen was sagen. Aber es ist nicht abhängig davon. Wachstum und das Entstehen von Glauben ist auch nicht davon abhängig, wie moralisch dein Leben war. Sondern es gibt andere Voraussetzungen. So, Rahab. Rahab wird die Mutter des Glaubens genannt. Stimmt doch, oder? Könnt ihr mir noch folgen? Ja, seid noch dabei? Rahab wurde die Mutter des Glaubens. Sie ist im Stammbaum Jesu. Sie ist die Stammmutter der Gemeinde Jesu. Sie wird in einer Reihe genannt mit Abraham, Isaac, Jakob, Josef und so weiter. Und das ist das, was der Herr auch möchte. Gott möchte dich in eine Reihe stellen zu den Glaubenshelden. In einer Reihe. Ihr Lieben, das ist das, was ich nie glauben konnte. Ich konnte nicht glauben, dass Gott mich genauso gebraucht wie andere gebrauchen kann. Ich hatte immer das Bewusstsein eines Minderwertigen, obwohl ich eigentlich keine großen Probleme mit Minderwertigkeit hatte. Ich habe immer gedacht, da gibt es noch bessere, die kommen und die Gott gebrauchen wird. Und die können es ja sowieso besser. Das hat sich durchgezogen durch mein ganzes Leben. Ich habe immer gedacht, naja, warten wir doch mal, bis die kommen, die Gott besonders gebrauchen will. Und ich fand es demütig, wenn ich zurücktrete. Aber es stimmte nicht, sondern es war einfach nur Unglaube. So, der Herr will dich also in eine Reihe stellen mit denjenigen, die Königreiche bezwingen, Verheißung erlangen, so wie das hier steht, den Löwen in den Rachen stopfen, in einer Reihe mit denen. So, also wie entstand also bei Rahab, bei dieser Hurra, wie entstand der Glaube? Ich sage es dir erstmal nochmal, wie er nicht entstand. So, weißt du, Rahab hat nicht irgendetwas versucht oder ausprobiert, was sie sowieso nicht konnte. Sie versucht nicht religiös zu werden. Sie hat sich nicht auf das verlassen, was sie sieht. Sondern, weißt du, sie hatte einen Glauben, hör ich zu, und das hast du auch. Sie hatte einen Glauben, der ihr nicht anzusehen war. Du kannst jemanden Glauben nicht ansehen. Sie hatte einen Glauben, der ihr nicht anzusehen war. Und der war wie eine Handgranate, die nicht aktiviert war. Jetzt komme ich schon zum Punkt. Gott hat dir einen Glauben gegeben. Und dadurch, dass der Heilige Geist in dir wohnt, ist das wie eine Handgranate. Nur der Punkt ist, dass wir oftmals mit dieser Handgranate rumlaufen, die nicht aktiviert ist. Weißt du, viele Christen haben Prophetien, haben Verheißungen und die sind nicht aktiviert. Weißt du, was aktiviert ist? Wie ein Gewehr, das nicht entsichert ist. Wenn eine Rakete nicht aktiviert ist, kannst du so oft, wie du willst, auf diesen Knopf drücken und es passiert nichts. Du hast Gottes Glauben in dir. Wusstest du das? Den musst du dir nicht irgendwie vom Himmel herunterholen. Wenn der Heilige Geist in dir wohnt und der Heilige Geist wohnt in dir, dann hast du Gottes Glauben in dir. Den musst du dir nicht mehr theoretisch erarbeiten. Ist das nicht entspannend? Du hast Gottes Glauben in dir. Sag mal, der Heilige Geist wohnt in mir. Und Gottes Glauben wohnt in mir. Der einzige Punkt ist, dass wir lernen müssen, wie wird die Handgranate aktiviert? Wie zünden wir denn die Rakete? Und das sind Gebete in Vollmacht. Fasten und Gebete in Vollmacht. Wie zünden wir die Rakete? Weißt du, zu viele Leute hoffen nur, dass das passiert, wenn sie beten. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt sagen würde, komm, lass uns mal für bestimmte Dinge beten. Ich glaube, dass 95% keine Gebete des Glaubens, sondern Gebete der Hoffnung werden. Du wünschst dir, dass es passiert. Du weißt, was Gott bei Gott möglich ist. Du weißt, was Gott alles machen kann. Und so beten wir auch. Wir wissen, was möglich ist in der unsichtbaren Realität. Aber so passiert es noch nicht. Herr, wir hoffen, dass es Erweckung gibt. Wir hoffen, dass meine Gemeinde wächst. Ich hoffe, dass mein Dienst sich ausweitet. Ich hoffe, dass jemand geheilt wird durch mein Gebet. Ich hoffe, dass Dinge passieren. Ich hoffe, dass Länder eingenommen werden. Ja, das wäre doch schön. Natürlich kann Gott das tun. Aber so wird er es nicht tun. Denn es sind nicht die Raketen, die aktiviert werden. Wie wird das aktiviert? Ihr Lieben, ich predige darüber, weil ich da eine Not sehe. Weil wenn ich mit Leuten zusammen bete und das höre, dann weiß ich, das meiste, was gebetet wird, sind, wie soll ich sagen, Glückstreffer. Ja, ich bete mal los und ab und zu treffe ich auch mal ins Schwarze. Und das ist doch frustrierend, oder? So, wie wird das aktiviert? Wo ist der Schlüssel, um das anzuzapfen, was die himmlischen Reichtümer sind? Ich möchte das anzapfen, was von Gott für mich ist. Im Wort Gottes steht, dass da die verborgenen Schätze sind und dass wir diese verborgenen Schätze empfangen können. Ich will die verborgenen Schätze haben, ihr Lieben, auch hier in Deutschland. Wenn wir in andere Länder gehen, ist es oft viel einfacher. Es ist doch merkwürdig, oder? Wir waren jetzt in Argentinien, in Nordargentinien, und eine ganze Stadt hat sich geöffnet für unseren Dienst. Wir haben mit dem Bürgermeister gesprochen, wir haben mit den Behörden gesprochen. Innerhalb von 3 Tagen, wir haben gebetet, wir haben auf dem Berg gebetet, wir haben die Fürstentümer gebrochen, wir waren da an einer Kehle des Teufels, wir haben das gebrochen im Namen Jesu, wir sind reingegangen und eine ganze Stadt hat sich geöffnet für den Dienst. Der Mann, der verantwortlich ist für die gesamte Werbung, ist unser Freund geworden. Grundstücke werden uns umsonst angeboten und wir können dort eine mit Straßenkindern anfangen und noch viel, viel mehr. Die Macht des Gebetes. Ich möchte das sehen, dass die verborgenen Reichtümer angezapft werden. Ich möchte nicht anders leben, ihr Lieben. Und ich werde und wir werden das sehen hier in Deutschland. Und egal, wo du wohnst, ob in Castrop-Rauxel oder in Mähringen oder in Wattenscheid oder in Lüdenscheid oder in Frankfurt oder in Kleinkleckersdorf oder wo auch immer, wir werden das sehen, ihr Lieben. Sag mal laut Amen.
Amen.
Halleluja. Aber der Schlüssel ist, den Knopf zu aktivieren. Den Knopf zu aktivieren. Wo ist der Knopf? Wie aktivieren wir unsere Gebetsraketen? Da hat mir einmal Suzette Hettigen sehr geholfen.
Das ist schon lange Zeit her. Wir waren in der Vorbereitungszeit für Marsch für Jesus. Wir waren in verschiedenen Gemeinden. Ich glaube, auch bei euch in der Gemeinde waren wir. Hier Heinrich Wachsmuth und Frau aus Dresden. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Und ich glaube, es war irgendwo im Süden, in Kempten in der Gemeinde oder wo auch immer. Der Gottesdienst war nicht so, wie er hätte sein sollen. Wir begleiteten damals die Suzette. Und sie kam aus dieser Versammlung raus und sagte, oh, das war aber nichts. Es war nicht so, wie der Herr das haben wollte. Und da wollten wir zusammen beten. Sagte, nein, ich muss erstmal alleine beten. Und dann sprachen wir über Glauben. Und sie sagte eine Sache. Die hat mich seitdem nicht wieder losgelassen. Sie sagte, Glauben ist, wenn du vielleicht irgendwo im Tal bist und du blickst nicht mehr durch, was passieren soll, was nicht passieren soll, wenn es dir gut geht oder wenn es dir schlecht geht, dann musst du auf einen Berg steigen. Und das ist der Berg des Wortes Gottes. Und das ist ein Wort, das der Herr dir gibt. Ein Wort. Und auf diesem Wort, da musst du stehen wie auf einem Berg. Und von diesem Wort, da kannst du beten. Und da kannst du Autorität nehmen. Und mit diesem Wort betest du. Und betest das in Existenz, was Gott möchte. Hör ich mal, der Schlüssel, dieser Knopf, den wir zu aktivieren haben, wenn ich spreche über Gebet und Glaube, ist, dass du in der Offenbarung ein Wort vom Herrn empfängst. Ich spreche nicht darüber, dass du in der Bibel liest. Das ist wunderbar und das sollst du. Viel mehr, als du es bis jetzt tust. Aber der Schlüssel ist, dass du eine Offenbarung, dass du ein Wort vom Herrn empfängst. Gott spricht zu dir. Und das ist oft unser großes Problem. Und das findest du genau in Lukas 4. In dieser Fastenzeit. Der Teufel attackiert Jesus. Und das Erste, was Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes ausgeht. Nimm das mal ganz praktisch. Nicht von jedem Wort, das ich in der Bibel lese, sondern das vom Munde Gottes ausgeht. Was ist dieser Knopf? Der Knopf ist Offenbarung von Gott. Das Reden Gottes über deine Situation. Es gab einen Reden Gottes, der meine persönliche Situation schlagartig verändert hat. Ich saß in einer Versammlung von Rodney Howard Brown in Tampa und Rodney Howard Brown predigte über den Mantel der Salbung. Und das war der Mantel, so erzählte er und predigte er, der Liebesmantel des Vaters in den unterschiedlichen Farben. Und das, was er sagte, das war Reden Gottes für mich. Ich wusste genau, jetzt spricht Gott zu mir. Das war mir das Wichtigste an der ganzen Konferenz. Wir haben da wunderbare Dinge gesehen. Die Leute sprangen da rum im Kreis, im Heiligen Geist und was weiß ich alles. Das war sehr interessant und wunderbar und Salbung, die da war. Aber dieser Mantel. Und er sagte, jeder hat diesen Mantel der Salbung. Und du musst in den Mantel der Salbung gehen, den der Herr dir gegeben hat. Es ist ein spezieller Mantel und du darfst diesen Mantel nicht weghängen. Du darfst ihn nicht klauen lassen. Es kommen immer wieder Menschen, die wollen dir den Mantel klauen und rauben. Geh in den Mantel der Salbung, der Berufung, die Gott dir gegeben hat. Es war so, als ob Gott direkt einen Finger auf mich zeigt und zu mir spricht. Das hat meinen Dienst und mein Leben verändert. Und alles, was wir hier getan haben, haben wir dahingehend ausgerichtet. Es war Reden Gottes. Gott hat ganz konkret gesprochen. Aber dazu müssen wir das empfangen, was Gott sagt. Und da liegt oft das Problem. Denn wir sind gut, Dinge zu verteilen. Und wenn es darum geht, hey, dien mal jemand anderen, du wärst sofort dabei, Hände aufzulegen und zu beten und so weiter. Da sind wir gut, das möchten wir gerne. Aber empfangen. Versuch mal auf der Straße 10 und 50 Markscheine zu verteilen. Du wirst dich wundern. Zumindest hier im Schwabenland. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Vielleicht ist es in Indien anders oder in Argentinien oder wo auch immer. Aber wenn du hier versuchst, 50 Markscheine zu verteilen, da kriegst du Ärger. Das wollen die Leute nicht. Das mögen sie nicht. Aber wenn es darum geht, Dinge zu tun, ja, das kann man gut machen. Empfangen hat man große Probleme und Schwierigkeiten. Das hat was mit Glauben zu tun. Empfangen. Glauben und Empfangen, das gehört ganz eng zusammen. Glauben und Empfangen gehört eng zusammen. Ich kenne jemanden, der war steif wie ein Brett geworden. Bei dem war die Wirbelsäule zusammengeschmolzen. Der konnte nur noch seinen Arm bewegen. Er hatte einen Spiegel in der Hand. Seine Augen strahlen. Er musste von vorne bis hinten bedient werden. Ich weiß nicht, wenn dein Leben so wäre, hättest du deine Identität immer noch in Jesus? Dieser Mann, den wir da gesehen haben, der beeindruckte dadurch, dass seine Augen strahlten, weil die Gegenwart und Herrlichkeit Gottes auf ihm war. Viele würden eingehen, wenn sie selbst ihre Berufung oder das, was sie tun können, nicht mehr tun dürften. Wenn der Herr zu dir sagen würde, sitz doch einfach nur in einem Zimmer und hab Gemeinschaft mit mir. Wie würdest du reagieren? Empfangen. Weißt du, wer nicht empfangen kann, das ist jemand, der kann nicht glauben. Ich muss empfangen können. Und der Hinderungsgrund, empfangen zu können, es gibt nur einen Hinderungsgrund. Der Mahesh hat es gestern und heute Morgen schon gesagt, das ist Stolz. Stolz kann immer etwas für andere tun. Kein Problem. Aber Stolz kann ich selber empfangen. Stolz sagt nicht, ich brauche. Herr, ich brauche dein Wort. Herr, sprich zu mir. Meine Seele wird gesund. Im Wort Gottes steht, wenn der Herr nur ein Wort spricht, so wird meine Seele gesund. Hey, das ist doch der Tipp für viele Seelsorgen, oder? Und für viele Seelsorger. Ein Wort von Gott. Sag ich nicht. Steht im Alten Testament. Und meine Seele wird gesund. Wenn Gott spricht, ihr Lieben, dann geschieht es. Ein Wort zu empfangen über deine Situation. Ein Wort, worauf du stehst, wie auf einem Berg. Wenn der Herr darüber spricht, denkst du, dass es dann nicht geschehen würde? Wenn der Herr über dein Leben spricht und sagt, ich möchte, dass es so und so geschieht, denkst du, dass das dann nicht eintreten würde? Gott spricht. Weißt du, Rahab hatte viele Probleme. Aber sie konnte empfangen. Und ich habe von den vielen verschiedenen Männern Gottes gesprochen. Und ich kann eigentlich nur eine Sache sehen bei ihnen. Sie können kindlich empfangen. Kindlich empfangen. Weißt du, Rahab hatte viele Männer. Rahab hatte versucht, ihr Herz verschlossen zu halten. Aber sie hat einen Glauben, der empfangen konnte. Und sie hat ihr Herz offen gemacht für Worte, die sie getroffen haben. Das ist die Aktivierung des Glaubens. Ich denke, sie hatte einen Berg von Problemen. Alles, was man sich vorstellen kann. Und dann stelle ich mir vor, du kannst es nachlesen in Josua 2, wie sie immer wieder von dem Volk Israel hörte. Sie hörte von dem Zug durchs Rote Meer. Sie hörte, sie bezwingen Königreiche. Sie sah, mein Volk fürchtet sich. Sie hörte vielleicht von Heilungen. Sie hörte von den Wundern Gottes. Und während sie das hörte, sprach Gott zu ihr. Sie hat eine Offenbarung von Gott. Glaube braucht Offenbarung von Gott. Gott hat zu dir gesprochen. Hast du Offenbarung, wenn du betest? Ich habe mir abgewöhnt, einfach nur zu beten, ohne dass ich irgendwas habe, sondern zuerst bitte ich, Herr, was möchtest du denn darüber sagen? Was ist denn dein Wort? Die Offenbarung von Gott, nicht eine Offenbarung, die du vielleicht mal für 10 Jahre hattest, darauf kannst du nicht mehr stehen. Reden Gottes, das du vielleicht irgendwann mal hattest, nein, ich meine jetzt aktuell. Jeden Tag, jede Stunde möchte der Herr reden. Das ist das Wort Gottes. Der Mensch lebt nicht vom Brot alleine. Und deswegen gibt es so viele verhungerte Christen. Weil sie nicht von dem Wort leben, das vom Mund Gottes ausgeht. Gott sprach zu ihr. Und sie empfängt. Sie wusste ganz genau, dass sie nicht mehr auf die Realitäten gucken durfte. Hey, sie guckte, sie sah die Kundschafter und das ist schwache Volk Israel. Aber das war ihr egal. Sie hat den Glauben empfangen und sie wusste ganz genau, dieses Volk Israel wird die Mauern einreißen und zu diesem werde ich mich stellen. Ich könnte viele andere Bibelstellen über die Aktivierung des Glaubens dir bringen. Du kannst dir vielleicht mal zu Hause Maria anschauen. Der Engel spricht zu ihr. Lukas 1, Vers 31. Sie versteht es nicht, Maria. Sagt, wie wird das geschehen? Sie bekommt von Engel die Antwort, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Sie hört das Wort Gottes. Und dann aktiviert sie es. Und wenn Gott zu dir spricht, dann kannst du entweder weggehen und sagen, ja, Herr, ist gut, kann man ja mal sehen. Es wird nicht passieren. Oder aber du kannst es aktivieren, indem du sagst, ja, Herr, ich möchte, dass es passiert. Ich mache mich eins mit deinem Willen. Ich bringe deinen Willen und meinen Willen in Übereinstimmung. Und da, wo du Gottes Willen und deinen Willen in Übereinstimmung bringst, da gibt es eine Explosion und der Schuss Gottes geht los. Das ist die Antwort des Glaubens. Ich habe empfangen und ich weiß, Gott, dass du es tust. Ihr Lieben, das sind die Gebete, die gefährlich sind. Das sind die Gebete, die Dinge zum Explodieren bringen. Das sind die Gebete des Glaubens. Fasten und diese Gebete des Glaubens. Du brauchst eine Offenbarung vom Herrn. Und dann deinen Willen in Übereinstimmung bringen mit dem, was Gott sagt. Ich komme zum Schluss, damit wir dann beten können. In 2. Timotheus 1, Vers 3, wenn du das mal aufschlagen würdest, bitte, steht etwas sehr Interessantes. Auch dort steht viel über den Glauben. Und da steht Folgendes, ab Vers 5, oder vielleicht fangen wir ab Vers 3 an. Ich danke Gott, dem ich diene, von meinem Vorfahren her, mit reinem Gewissen, wenn ich ohne Unterlass deine Gedenke in meinem Gebet Tag und Nacht. Schau, mit reinem Gewissen betet er Tag und Nacht. Beides gehört zusammen. Und dann schreibt er weiter zu Timotheus, denn ich erinnere mich an den ungefärbten Glauben in dir, der zuvor schon gewohnt hat in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike. Ich bin aber gewiss auch in dir. Und da habe ich mal drüber nachgedacht, was ist der Unterschied zwischen ungefärbten und gefärbten Glauben? Das eine ist ungefärbt, das andere ist gefärbt. Ich meine, wenn etwas gefärbt ist, dann ist das nicht so, wie wir es gerne haben möchten. Hast du bestimmt schon mal erlebt. Du hast schöne weiße Wäsche, tust sie zu dir in die Waschmaschine und dann irgendwie ist ein blauer Socken da reingeraten. Und danach hast du schöne hellblaue Wäsche. Hat das schon mal jemand erlebt? Ja? Weißt du, wovon ich spreche? Ja? Ja, wer nicht? Gefärbter Glaube. Also ungefärbter Glaube ist der Glaube, der wo die Dinge in Ordnung sind. Ungefärbter Glaube. Und in einer anderen Übersetzung heißt das, ungefärbter Glaube, das Stützen der ganzen Persönlichkeit auf Gott, in Jesus Christus. Und zwar in absolutem Vertrauen und Zutrauen in seine Kraft, in seine Weisheit und in seine Güte. Und gefärbter Glaube? Ganz einfach. Nimm nur Teile der Persönlichkeit, sich auf Gott stützen. Nur Teile der Persönlichkeit, nicht alles. Nur Teile meines Lebens. Ungefärbter Glaube und gefärbter Glaube. Und da, wo mein Glaube gefärbt ist, wo nicht alle Bereiche meines Lebens ausgeliefert sind zum Herrn, weißt du, was da problematisch ist? Ich kann nicht empfangen. Das ist wie ein Störsender. Und manchmal wundere ich mich, wie viele Christen nach vorne kommen und sagen, Jobst, ich habe große Probleme, die Stimme Gottes zu hören. Und dann sage ich zu ihnen, du, das solltest du aber ganz schnell lernen. Denn wenn Jesus wiederkommt, brauchst du das. Denn der Geist und die Braut, die sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. So, wenn Jesus wiederkommt, dann muss ich deine Stimme hören können. Sonst kriege ich echte Probleme. Und die Stimme Gottes, Offenbarung Gottes zu bekommen für meinen Glauben, ist die Voraussetzung, dass mein Glaube aktiviert wird. Und ich muss die Störsinne ausbauen in meinem Leben. Und die Störsinne sind da, wo mein Gewissen nicht gereinigt ist. Wo meine Beziehungen nicht in Ordnung sind. Ihr Lieben, wo meine Beziehungen nicht in Ordnung sind in meiner Gemeinde. Und wenn da irgendjemand ist, der mit seinem Finger auf mich zeigen kann und sagt, hey, du warst noch nicht bei mir und du hast mich um Vergebung gebeten, dann ist dein Glaube nicht ungefärbt, sondern gefärbt. Da sind zerbrochene Beziehungen, da sind Dinge, die kaputt gegangen sind in deiner Ehe. Dann ist dein Glaube nicht ungefärbt, sondern gefärbt und du kannst nicht Gott so hören, wie er sprechen möchte. Oder andere Bereiche von dir sind nicht unter der Kontrolle Jesu. Deine ganze religiöse und traditionelle Vergangenheit, du weißt, das holt dich immer wieder ein. Das ist kein Kavaliersdelikt, sondern das ist ein Störsender, der Gott immer wieder stört, zu dir zu sprechen. Und du musst es radikal ausbauen aus deinem Leben. Oder das ist der ganze Bereich deiner Sexualität. Lass uns doch darüber mal ehrlich sprechen. Und du sagst, und du lebst eigentlich in einer ständigen Verdammnis mit dir, weil du Dinge nicht geregelt kriegst, dann bittest du ihm wieder um Vergebung und dann stehst du wieder auf und dann fällst du wieder. Das ist doch kein Leben im Sieg. Wie willst du in Vollmacht, in Autorität beten, wenn du in diesem Bereich deines Lebens keinen Sieg hast? Wenn deine Gedanken ehebrecherisch sind, wenn deine Blicke dahin gehen, wo sie nicht hingehen dürfen, wenn du Filme siehst, die du nicht sehen solltest. Und dann muss es einen Punkt geben, wo du es ausräumst und in Ordnung bringst. Denn es wird ein ständiger Störsender sein, dass du die Stimme Gottes nicht hören kannst, die Offenbarung Gottes nicht so empfängst, dass du Gebete im Glauben beten kannst. Ein reines Gewissen vor Gott und vor den Menschen. Wenn der ganze Bereich des Eigentums bei dir nicht geklärt ist. Man wundert sich manchmal, wie Christen mit Finanzen umgehen. Und du beraubst andere Leute, indem du ihren Besitz festhältst. Du in Erbstreitigkeiten drin bist. Und diese Erbstreitigkeiten, die belasten dich mehr als alles andere. Wie willst du in Vollmacht beten, das Reich Gottes bauen? Da kannst du des Löwen Rachen nicht stopfen, denn du hast seinen Kopf schon in seinem Rachen drin. Weißt du, wie kannst du Offenbarung von Gott bekommen, sein Wort und den Glauben aktivieren, wenn dein Haus voller Zeug steht, das Gott nicht gefällt und anfängt und Kompromisse machst? Ich hatte mal einen Ältesten in meiner Baptistengemeinde, der parallel zu seinem Ältesten-Dasein immer noch, ich glaube, es war transzendentale Meditation, was war es? Autogenes Training machte. Und er meinte, es würde ihm helfen, noch besser einfach die Stimme Gottes zu hören. Das Dumme war nur, dass es immer mehr bergab ging mit ihm. Da, wo du Kompromisse machst mit Hypnose und okkult und esoterisch-psychologischen Praktiken. Weil wir sind ja so gut, diese Dinge zusammenzubringen. Aber was du feststellen wirst, die Stimme Gottes wird immer leiser und immer leiser oder du vernimmst sie nicht. Und du kannst da keine Gebete im Glauben sprechen. Es gibt so viele Bereiche. Aber das ist das reine Gewissen, worüber hier gesprochen wird. Ich danke Gott, dem ich diene, und meinen Vorfahren her mit reinem Gewissen. Ich habe gestern auch schon was darüber gesagt. Heute Morgen war es, glaube ich. So, wenn wir gleich beten, wir werden heute Nachmittag beten, und zwar Gebete im Glauben, Gebete von aus der Offenbarung Gottes. Aber das können wir nicht ernsthaft tun, wenn da irgendetwas ist noch, was zwischen dir und dem Herrn, zwischen dir und anderen Menschen steht. Und vorher möchte ich dir Gelegenheit geben, das auszuräumen. Ich möchte dir vorher Gelegenheit geben, dass du dein Leben in Ordnung bringst und diese Störsender ausbaust. Ihr Lieben, wir hatten ein Missionstraining in Argentinien, und dort waren viele dabei aus anderen Gemeinden. Hier, die Ulrike ist da, die kann es bestätigen. Und weißt du, was da passiert war? Wirklich, Leute, die schon lange in den Gemeinden drin sind. Und die Kraft des Heiligen Geistes kam Und die Dämonen fuhren reihenweise aus. Halleluja, das war schön, das war ein Fest. Wunderbar. Gott möchte, dass wir die ganze Sache machen. Das Einzige, was uns hindert, ist unser Stolz. Stimmt's, Ulrike? Das Einzige, was uns hindert, ist unser Stolz. Was denken die anderen? Aber wie willst du empfangen, wenn deine Hände noch voll sind mit anderen Dingen? Und so werden wir zwei Schritte gehen heute Nachmittag. Das eine ist, ich möchte dir Gelegenheit geben, dein Leben in Ordnung zu bringen. Ich möchte dir Gelegenheit geben, dass du deinen Stolz niederlegst vom Herrn. Und manche sitzen hier, für die ist das die Herausforderung. Stolz niederlegen vor Gott. Mein Leben niederlegen vor ihm. Und dann werden wir einen Schritt weitergehen, wenn wir das getan haben. Denn dann werden wir aus der Offenbarung Gottes herausbeten. Ich glaube, dass der Herr sprechen möchte, neu über dich sprechen möchte. Dass er neu sprechen möchte über deinen Dienst. Dass er neu sprechen möchte über die Dinge, worin er dir Sieg geben möchte. Und dann werden wir das in Existenz beten. Seid ihr einverstanden damit? Halleluja. So, lass uns einfach mal aufstehen zusammen. Halleluja. Spielt ihr einfach. Halleluja. Halleluja. Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart. Und ich möchte einfach bitten, dass wir unsere Augen schließen und auf Jesus schauen. Herr, es ist zu spüren, wie deine Salbung immer stärker wird. Und wie du immer stärker kommst. Und Herr, wir können unser Herzen nicht verändern. Aber wir können unsere Herzen ausliefern zu dir. Du bist der Experte unseres Lebens. Und Herr, du stehst voller Liebe vor uns. Und du sagst, ich habe Worte des Lebens. Ein Wort aus meinem Mund macht deine Seele gesund. Ein Wort von mir ist das Fundament, in dem du in Autorität beten kannst. Und Herr, wir möchten dein Volk sein, das du gebrauchst. Und das Gebet in Autorität spricht und das den Willen mit deinem Willen in Übereinstimmung bringen kann. Und jetzt lade ich dich ein, Herr, über alle Störsender hier. Es sind so viele, Herr. Heiliger Geist, ich lade dich ein, über jeden Einzelnen. Dort, wo der Glaube nicht ungefärbt ist, sondern gefärbt ist. Herr, wo das Gewissen vor dir und von den Menschen nicht rein ist. Und Bereiche nicht unter deiner Herrschaft sind. Jesus, dafür bist du am Kreuz gestorben und du willst heute Schluss machen damit. Herr, du willst, dass das verschwindet, dass es offenbar wird und verschwindet, Jesus. Egal in welchem Bereich das ist, Bereich von Sexualität, von Beziehung, von Geld, von Stolz, wo auch immer. Ich danke dir, Herr, dass du schon längst auf die Punkte gezeigt hast. Oh, Halleluja. Du bist dabei, ein Volk freizusetzen, die in Autorität beten. Und Herr, die dein Wort empfangen. Ich möchte dich einfach bitten, dass dort, wo der Herr zu dir gesprochen hat und du sagst, ja, mein Glaube ist nicht ungefärbt. Das sind Dinge, die sind nicht unter der Herrschaft Jesu und ich möchte sie vor Gott in Ordnung bringen. Ich möchte Jesus um Vergebung bitten. Ich möchte sie Jesus ausliefern und Vergebung bitten. Dann möchte ich dich bitten, dass du beim nächsten Lied einfach hier nach vorne kommst. Und wisst ihr, wir Deutschen, wir sind schon ganz schön stolz. Und deswegen tut es uns gut, dass wir uns hinknien und beugen und sagen, Jesus, vergib mir. Und wenn das nächste Lied gesungen wird, einfach, da komm einfach ganz schnell nach vorne. Und dass du einfach das hier vorne zu Jesus bringst. Und du kannst hier so einen Zettel nehmen, dann hinterher das aufschreiben. Aber komm nach vorne, du kommst zu Jesus. Denn mit dem Zettel verschwindet es nicht, sondern indem du es vor Jesus bekennst und ihre Vergebung bittest und dich dazu bekennst. Heute ist die Zeit, wo die Störsender ausgebaut werden, wo der Herr Offenbarung gibt und sprechen kann zu dir. Halleluja. Komm einfach jetzt. Komm ganz schnell nach vorne.
Ja. Ja. Deine Freundlichkeit.